Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext haben wir heute einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte zu bedenken, und zwar aus dem dritten Kapitel, die Verse 1 bis 10. Und den möchte ich uns erst einmal vorlesen. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe, den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Ja, Herr, hab du jetzt Dank für dein Wort. Lass uns mit den Ohren hören, mit den Herzen verstehen und mit unserem ganzen Leben umsetzen, was du uns durch dein Wort zu sagen hast. Schenk du mir jetzt deinen Geist, dass ich reden kann nach deinem Willen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, da wird uns von einem Menschen berichtet, der seit seiner Geburt schon über 40 Jahre lang, wie es hier heißt, gelähmt war. Vermutlich litt er an einer Muskelerkrankung. Ein hoffnungsloser Fall, medizinisch gesehen, für die damalige Zeit allemal, für den jegliche Heilung nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen schien. Diesem Menschen blieb zeitlebens überhaupt nichts anderes übrig, als für seinen Lebensunterhalt um Almosen zu betteln. Arbeiten war ausgeschlossen, einen Job bekam der nie. Aber noch etwas anderes, etwas viel Wichtigeres war für ihn ebenfalls völlig ausgeschlossen. Die Teilnahme am gesellschaftlichen und am religiösen Leben seines Volkes, die Teilnahme am Gottesdienst mit den Juden im Tempel von Jerusalem, der durfte da nicht rein. Denn seine unheilbare Krankheit wurde von den Frommen in Israel für eine besondere Strafe Gottes gehalten. Er galt als von Gott Gezeichneter für sein eigenes und für die Sünden seiner Vorfahren. Vom Heil war er ausgeschlossen. Der Tempel, die Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Volk blieb ihm verschlossen. Davor durfte er sitzen, sonst nirgends. Nur das eine blieb ihm. Seine Angehörigen setzten ihn täglich vor das schönste der Tempeltore, das den Frauenhof von dem der Israeliten trennte, an dem alle, die in den Tempel hinein wollten, vorbeigehen mussten. Dort bettelte er jeden Tag um Almosen, von morgens bis abends. Das gestand man ihm zu. Das Geben von Almosen gehörte zur jüdischen Frömmigkeit. Die Almosen waren sozusagen das soziale Netz für die Armen, Sozialhilfe. Sie waren praktizierte Barmherzigkeit der Frommen, die im Gesetz geboten war, also verordnetes Mitleid sozusagen. Mehr als Almosen war für gestrafte Leute nicht drin, für die, denen Gott seine augensichtlich seine Gemeinschaft versagen wollte, um ihr kümmerliches Leben zu fristen. Auch wenn ihm die jüdischen Frommen ihre Gemeinschaft und die Gemeinschaft mit Gott versagen wollten, so erwartet dieser Mensch dort vor dem Tempeltor immerhin noch etwas von dieser Gemeinde. Er erwartet noch etwas. Wie viele Menschen sitzen oder leben heute vor den Toren unserer Gemeinde und unserer Kirche? Es ist ja erstaunlich, wie viele dennoch etwas von ihrer Kirche, von der Gemeinde, von den Frommen erwarten. Manche von uns fragen, warum kommen die nicht rein? Die könnten doch reinkommen, dann könnten sie doch mitmachen. Aber diese Leute kommen nicht rein. Die trauen sich nicht. Etwa jene junge Frau mit ihren Eheproblemen, die es eines Tages wagt, zum Pfarrer zu gehen, zu mir zu kommen, um sich einmal auszusprechen. Nicht im Pfarrhaus, auf der Straße, irgendwo, mit einem ganz anderen Thema auf den Lippen. Sie fängt die Sache ganz anders an. Und dann spüre ich, da ist mehr dahinter, hinter diesem Fragen. Sie erwartet Rat, Wegweisung, Hilfe, Neuanfang für ihr Leben. Der junge Unternehmer, der nicht mehr weiter weiß mit seinem Leben, der an die Grenze seiner Kräfte gekommen ist, suizidgefährdet, bei dem vieles auf dem Spiel steht, sogar alles, sein Privatleben, sein berufliches Leben, seine Firma. Er hat all seinen Mut zusammengenommen und einen Seelsorger besucht. Er erwartet neue Perspektiven, einen Lichtstreifen am Horizont seines Lebens, ein klares Wort, was ihm wieder aufhilft, dass er überleben kann. Das ist nicht selbstverständlich, das ist Grund zum Staunen. Vor einigen Jahren hat in Stuttgart eine Zeitung, eine ganz gewöhnliche Zeitung, eine Telefonaktion gestartet. Da wurden Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter gebeten, am Telefon zu sitzen und eine gewisse Zeit Telefonate von Menschen entgegenzunehmen, die einfach so um ihren Rat angerufen haben oder anrufen wollten. Am Anfang hat man sich nicht gedacht, dass da viel bei rauskommt, wenn der Pfarrer da am Telefon sitzt, naja, wird auch nicht mehr als sonst sein. Und dann riefen diese Leute an, das Telefon stand nicht mehr still, die ganze Zeit über, die da angesetzt war, wo diese Leitung freigeschaltet war. Und die Leute kamen mit ihren Nöten und ihren Sorgen übers Telefon. Da hat das geklappt, da war man anonym, da brauchte man nicht in die Kirche zu gehen oder ins Pfarrhaus. Ein Jugendlicher im Jugendkreis spricht den Leiter an. Du, ich habe große Probleme, darf ich einmal mit dir drüber reden? Das ist meine Geschichte. Ich kam als 17-Jähriger zu meinem Jugendleiter. Ich habe ihm gesagt, du, ich habe ganz große Probleme, persönliche Probleme mit meinen Eltern, mit der Schule. Das sind Dinge, die einfach schiefgelaufen sind in meinem Leben, kannst du mir helfen? Ich habe lange überlegt, wie sage ich ihm das denn jetzt? Wie kann ich das denn jetzt so machen, dass das nicht gleich so schlimm aussieht? Aber ich musste raus damit. Ich habe Vertrauen gefasst, war bereit auszupacken. Oder die Mutter, die seit Wochen abgespannt und verstört aussieht. Sie hat den Mut, einmal ihre Nachbarin anzusprechen. Sie weiß, sie ist Christin, sie ist im Kirchenvorstand. Sie gehört zum Frauenkreis. Ich möchte einmal mit Ihnen reden. Ich habe ganz große Probleme mit meiner ältesten Tochter. Sie erwartet Verständnis, sie erwartet ein helfendes Wort und sie erwartet noch viel mehr als das. Sonst wäre sie nicht zu dieser Frau gekommen, von der sie wusste, dass sie Christin ist, dass sie zum Kirchenvorstand gehört, dass sie in der Gemeinde eine wichtige Funktion hat. Ich möchte mit Ihnen reden. Sie erwartet etwas. Das ist wirklich zum Staunen. Menschen erwarten etwas von der Kirche, von der Gemeinde, von Christen. Und ich denke, wir sollten Gott dafür danken und manchmal unser Jammern über das Desinteresse an Kirche und an Evangelium etwas uns zurücknehmen, etwas uns zurückhalten. Ich meine, das allgemeine religiöse Interesse hat ja angeblich zugenommen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich an irgendwelchen religiösen Fragen beschäftigen, von Yoga bis alle möglichen Künste, die man heute so anbietet, Wellness und was es da alles gibt. Aber wir klagen ja meistens darüber, dass die Leute nicht zu uns kommen. Es stimmt, die Kirche verliert an Einfluss in der Gesellschaft. Die Christen verlieren an Einfluss in der Gesellschaft. Aber wir müssen uns auch fragen lassen, finden die Menschen, die zu uns kommen möchten, bei uns auch wirklich Hilfe, Rat und Wegweisung? Oder ziehen wir uns immer mehr auf unseren eigenen frommen Kreis zurück? Speisen wir die anderen einfach nur mit Almosen ab, nach dem Motto, ich habe nicht viel Zeit für Sie, aber wenden Sie sich doch an den Pfarrer oder kommen Sie mal in den Gottesdienst. Das war mit Sicherheit das letzte Gespräch, das wir mit diesem Menschen geführt haben. Die frommen Israels damals eilten an den Kranken und Bettlern vorbei in den Tempel. Schnell noch einen Almosen in den Kasten legen, um der frommen Pflicht Genüge zu tun. Mehr Zeit hatten sie nicht für die Not. Mehr Hilfe auch nicht. Sie feierten ihre Gottesdienste, sie lobten Gott für seine Gnade, aber das war nichts für den am Tempeltor. Das war was für sie, für die Frommen. Was sucht die junge Frau mit ihren Eheproblemen beim Pfarrer? Gute Ratschläge für ihre Ehe, Eheberatung, Ehetipps, gewiss. Doch das sind nur Almosen. Wenn es dabei bliebe, bräuchten wir gar nicht erst anzufangen. So dürfen Christen ratsuchenden Menschen nicht abspeisen. Wir haben doch noch ganz andere Hilfe anzubieten. Das Evangelium, das lebenschaffende Wort Jesu. Da sitzt doch so oft der Schaden, in bösen, eigensüchtigen Herzen, das nur nach den eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen fragt, das in sich selbst gefangen ist, das der Befreiung aus seiner Gefangenschaft, das der Erlösung aus dem eigenen Ich bedarf. Da ist doch die Wurzel allen Streits, auch in unseren Ehen und Familien. Es mag wohl hilfreich sein, auf neue Verhaltensweisen, auf einen anderen Umgang miteinander hinzuweisen oder Verständnis dafür zu entwickeln, dass man sich mehr Zeit füreinander auch in der Ehe, in der Familie nehmen muss. Aber es geht doch im Grunde genommen um viel mehr. Es geht doch um den ganzen Menschen. Diese Frau mit ihren Eheproblemen, die hat doch nicht einfach nur Eheprobleme. In vielen Fällen ist es ein Problem mit Gott. Dass einfach die Beziehung zu Jesus gestört ist, dass die Beziehung zu Gott gestört ist. Und das haben wir zu bieten. Ehetipps, die gibt es aus irgendwelchen Büchern, die gibt es bei irgendwelchen Psychologen, die gibt es auch bei irgendwelchen erfahrenen Beratern. Aber wir als Christen, wir haben doch das lebensschaffende Wort, das Menschen verändert, das Menschen erneuert, das Menschen herausholt aus dem Alleinsein, aus dem Ich selbst für mich sein und sie hinführt zu dem, der wirklich Leben schenkt. Es geht um viel mehr. Erst ein erneuertes Herz schafft auch ein neues Miteinander. Die Botschaft von der Erneuerung des Herzens durch Jesus Christus, das ist die eigentliche Hilfe. Das ist das, worauf diese Menschen warten. Das ist das, worauf sich viele Menschen sehnen, dass sie das hören von uns. Als Petrus und Johannes von dem Gelähmten um einen Almosen gebeten wurden, antwortete ihm Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe. Die Jünger lebten nach dem Gebot Jesu in materieller Armut. Sie hatten nicht viel Geld, aber sie waren dennoch sehr reich. Und wir haben diesen Reichtum auch. Den gleichen Reichtum, den die Jünger haben, haben wir auch. Wir haben die Kraft Jesu Christi. Wir haben seinen Geist und wir haben die Botschaft Jesu. Wir haben sein Wort. Das heilende, rettende Evangelium. Wir haben die Kraft des Gebets, die Gottes Arm in Bewegung setzt und Rettung erwirkt. Wir haben jetzt einen Gebetstag vor uns. Da haben wir die Möglichkeit, einmal alle Menschen durchzubeten, die wir so in der Gemeinde manchmal überhaupt nicht wahrnehmen. Und ich sage dir einfach an dieser Stelle, dieses Gebet hat Verheißung, dieses Gebet bewirkt etwas, dieses Gebet verändert Menschen. Durch dieses Gebet werden Menschen in ihrem Herzen angerührt. Gott schenkt seinen Kindern gute Gaben, sagt Jesus. So wie ein liebender Vater seinem Sohn, wenn er ihn um ein Stück Brot bittet, keine Schlange bietet, so bietet uns Gott auch nicht einfach nur sein Ohr und sagt dann, schön und gut, was du mir gesagt hast, aber lass mal gut sein. Sondern Gott schenkt uns und gibt uns das, worum wir ihn bitten, wenn es denn für unser Leben wichtig und gut ist. Gott weiß, was wir brauchen und er möchte darum gebeten werden von uns. Wir dürfen ihm das sagen und wir dürfen damit rechnen, dass Gott unsere Gebete erhört. Vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen, aber er erhört sie. Wir haben seinen Geist. Und das dürfen wir nicht nur weitergeben, sondern das ist auch der ausdrückliche Wille unseres Herrn, dass wir seine Kraft und seine Liebe weitergeben, dass viele Herzen durch sie erreicht und verwandelt werden. Es gibt ja auch so ein Gerede, man dürfe suchenden Menschen nicht Bibelworte um die Ohren schlagen. Aber ich will gleich die Gegenfrage stellen. Sollen wir sie mit Almosen erschlagen? Also einfach irgendwas da hinschmeißen? Es gibt doch bei allen sonstigen Bemühungen, die sicher auch wichtig sind, letztlich nichts Hilfreicheres als dieses Wort unseres Herrn. Das Wort Gottes, das uns in der Bibel offenbart ist. Und wer will diese wunderbare Botschaft denn jemandem um die Ohren schlagen? Da hat Gott seine ganze Liebe reingelegt. Das ist der Liebesbrief Gottes an uns. Den schlagen wir niemand um die Ohren. Darin leben wir, damit leben wir. Den schauen wir uns an, über den freuen wir uns, wie wir uns über einen Liebesbrief freuen, den wir bekommen von einem anderen Menschen. Einen solchen Brief schlagen wir niemanden um die Ohren, sondern einen solchen Brief, den legen wir jemand anderem vor die Füße, den legen wir jemand anderem hin und sagen ihm, hier kannst du sehen, wie lieb Jesus dich hat. Wir wollen und dürfen diese Botschaft Menschen ins Herz sagen. Menschen, die uns als Kirche, Gemeinde und Christen um Hilfe bitten, brauchen diese Hilfe. Unbeschadet aller praktischen Hilfe und Handreichung, die ihnen gewiss kein ehrlicher Helfer vorenthalten würde. Wer ihnen die Liebe Jesu mitteilt, der wird auch das andere nicht versagen. Der wird sie auch mitnehmen und wird sagen, komm, stärk dich erstmal. Komm, geh doch mit. Ich möchte dir helfen, auch ganz praktisch. So war das damals bei mir, als ich 17 war. Ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen. Nachdem mir dieser Mitarbeiter gesagt hätte, was Jesus mit mir vorhat, mit meinem Leben haben will, hat er mir Leute gesucht, die mir geholfen haben, ganz praktisch. Ich habe am nächsten Tag 6 oder 7 Nachhilfelehrer gehabt, die mir geholfen haben, mit meinen Schulproblemen fertig zu werden. Er hat mich eine Zeit lang bei sich aufgenommen, dass ich bei ihm leben konnte, bis das mit meinen Eltern geklärt war, das Problem, was ich da hatte. Das heißt, von innen nach außen, von innen nach außen, wurde es in meinem Leben anders. Menschen brauchen nicht nur die Hilfe aus Gottes Wort, sondern wenn sie zu uns kommen, dann erwarten sie auch solche Hilfe, die eben nur wir als Christen haben. Die rettende Botschaft unseres Herrn. Und wenn du meinst, ohne nachfolgende Taten seien das nur leere Worte, dann darfst du das heute erfahren. Das Wort Gottes ist tatsächlich schaffendes, wirkendes, veränderndes Wort. Es ist Tatwort und Schöpfungswort, das Menschen und Verhältnisse verwandelt, das Menschen in Bewegung setzt, heilt, aufrichtet und erneuert. Der Gelähmte sprang auf dieses Wort hinauf, konnte gehen und stehen und ging mit Petrus und Johannes in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Die anderen werden den für verrückt gehalten haben, aber für den war das wichtig. Der hat gesagt, jetzt kommt es drauf an, dieses neue Leben, was mir Jesus geschenkt hat, auch nach außen zu leben und das zu zeigen, das weiterzugeben. Gottes Wort ist ein Wort, das heilt, auch ganz leiblich bis heute. Bis heute werden Menschen auch körperlich geheilt. Dafür ist der Gelähmte von damals nur ein Beispiel für viele Menschen, die durch das rettende Wort Jesu bis heute leiblich und geistlich geheilt wurden. Freilich nicht alle, aber immer wieder geschieht auch das, dass Menschen leiblich geheilt werden. Freilich ist die Heilung von der Krankheit nicht das Entscheidende. Das wissen wir von Jesus selbst. Er hat auch einen Gelähmten geheilt und bei dieser Heilung oder vor dieser Heilung hat er dem Gelähmten nur gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Es kommt auf dein inneres Ich an, dass dein inneres Ich heil wird, dass dein inneres Ich neue Verbindung zu Gott hat. Das ist entscheidend. Und dann sagt er hinterher, damit ihr aber seht, dass der Menschensohn auch Macht hat über die Krankheit, darum steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Entscheidend ist, dass du innen heil wirst, dass du geistlich heil wirst, dass du mit Jesus ins Reine kommst. Freilich ist die Heilung von Krankheit eben deshalb nicht das Entscheidende. Damals wie heute werden keineswegs alle Kranken von ihrer körperlichen Not befreit. Auch Petrus und Johannes gehen nicht als Wunderheiler durch Jerusalem. Die Urgemeinde bietet keine großen Heilungsgottesdienste an mit Plakaten. Gott ist in, was weiß ich, in Jerusalem. Gottesdienst mit Heilung war vor einigen Jahren in Bezug auf Frankfurt einmal überall an Plakatwänden zu lesen von irgendeiner Religionsgemeinschaft. Also so ist es nicht. Menschen, die im Herzen von der Botschaft ergriffen wurden, werden spürbar und für alle anderen wahrnehmbar verändert und erneuert, auch wenn der Leib unter Umständen verfällt. Mir fällt dabei immer eine alte Dame ein, 30 Jahre lang lag sie auf ihrem Krankenbett. Sie konnte weder selbst essen noch trinken, sie war geistig völlig da, völlig rege, wurde 30 Jahre von ihrer Tochter gepflegt und wenn man zu ihr kam, dann redete man nicht zu ihr, dann erzählte man ihr nicht von der Liebe Jesu, sondern erzählte sie von der Liebe Jesu. Dann erzählte sie von der Rettung, von dem Heil, das sie erfahren hatte, wie es ihr ergangen war mit Jesus, wie sie frei geworden ist innerlich und wie sie leben kann mit dieser Krankheit. Ich habe sie schließlich beerdigt, sie ist nicht wieder heil geworden, körperlich. Weil das Tatsache ist, darum tragen wir als Christen in besonderer Weise auch Verantwortung für die Menschen, die vor der Tür sitzen und auf uns warten. Die warten nicht auf gute Ratschläge und Tipps, sondern sie warten darauf, dass wir ihnen das Wort geben, was ihnen sonst niemand geben kann, sondern nur Menschen, die dieses Wort im Herzen haben. Da dürfen und sollen wir missionarisch sein, vor unseren Türen. Es ist zwar auch schön, wenn wir mit Christen zusammenkommen, wenn wir uns in den Arm nehmen können und sagen, schön, dass du auch Christ bist, dass wir hier zusammen sind. Aber entscheidend ist, dass da Menschen vor unseren Türen auf uns warten, auf das Wort, was wir ihnen nicht zu versagen haben. Nötigt sie hereinzukommen, sagt unser Herr im Gleichnis vom großen Abendmahl. Hast du diesen Helferblick für die vor deiner Tür, vor der Tür unserer Gemeinde? Der Gelähmte bettelt um Almosen. Mehr erhofft er sich nicht damals. Eine beschämende Szene, die Frommen eilen zum Gottesdienst und werfen dem Notleidenden schnell noch einen Almosen hin. Das ist tatsächlich eine große Gefahr für uns, denke ich mal. Eine Frömmigkeit, die zum Selbstzweck wird, die den Blick für die Not des Gelähmten, des Sünders, des Orientierungslosen verloren hat. Eine Frömmigkeit, die aus Pflichtgefühl Almosen gibt, die aber dem Hilfesuchenden das Heil, die Rettung durch Jesus Christus versagt. Oft kommt so ein Hilferuf in ganz verdeckter Form auf uns zu, etwa indem uns jemand immer und immer wieder mit provokanten Äußerungen oder einem bestimmten auffälligen Verhalten attackiert, um uns zu einer Reaktion zu zwingen. Ich habe mal eine Zeit lang erlebt in meiner früheren Gemeinde, dass ein Mann mich alle paar Tage anrief. Immer wollte der irgendwas. Das hat mit Glauben und Kirche gar nichts zu tun gehabt. Irgendwelche Sachen, worüber er sich geärgert hat, dass er irgendwie Dreck vor der Kirchentür lag oder was weiß ich. Irgendwelches Zeug erzählte der mir. Ich sagte, was will denn der Kerl? Alle paar Tage ruft er an. Bis wir dann eines Tages mal dieses Gespräch vertieft haben. Und es dann auf einmal um geistliche Dinge ging. Und auf einmal merkte ich, der Mann öffnet sich. Jetzt konnte er auf einmal reden. Jetzt war er auf einmal bereit, auch das auszusprechen, was ihm wirklich auf dem Herzen lag. Er wusste nicht, wie er es sagen sollte. Er konnte nicht sagen, Herr Pfarrer, lass uns mal ein seelsorgerliches Gespräch führen. Er musste das auf diese Weise tun. Oder die regelmäßigen Schwätzchen, die eine Nachbarin uns aufdrängt. Kennen Sie das so am Gartenzaun, dass man so über das gute Wetter oder das schlechte Wetter redet oder über die Radieschen, wie gut sie wachsen oder wie schlecht sie gewachsen sind oder wie auch immer. Ja, das sind oft keine Gespräche, wo es um Gatten geht oder ums Wetter oder um Hausbau oder um sonst was, sondern oft in vielen Fällen geht es um die Not, um die persönliche Not, die Herzensnot dieser Menschen. Und wenn wir dafür offen sind, dann werden wir ihnen nicht gleich etwas um die Ohren schlagen, wenn ich gleich sagen, kommst nächsten Sonntag mit zum Gottesdienst, sondern wir werden ihnen aufmerksam zuhören, werden fragen, Mensch, was ist denn das, was dich wirklich bewegt, was dir im Herzen wirklich wichtig ist? Und vielleicht entsteht dann auch eine Atmosphäre, wo man miteinander reden kann und wo man diese Dinge wirklich ansprechen und aussprechen kann, auf die es wirklich ankommt. All das können Versuche von Menschen sein, unsere Hilfe als Christen zu erbitten. Stolz und Scham halten diese Menschen davon ab, direkt herauszukommen mit ihren Sorgen. Nimmst du das wahr? Willst du das überhaupt,
für dich annehmen? Manchmal ist es doch so viel einfacher zu sagen, das Wetter ist schön und die Radieschen wachsen gut und schön, dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Das ist doch so viel einfacher. Wenn ja, dann ist es wichtig, dass wir uns durch den Geist Gottes den Blick für die Not des anderen neu schenken lassen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes, heißt es in unserer Geschichte hier. Wie oft heißt es bei Jesus, und er sah, Jesus sieht. Damit meint es nicht einfach nur, er guckte hin, er sieht da hinten eine Frau sitzen und einen Mann, hallo, wie geht's? Und das war's. Er sah, das heißt, er sieht den Menschen, er sieht diesem Menschen ins Herz, er nimmt diesen Menschen wahr als das, was er ist, ein Mensch, ja, der angefochten ist, ein Mensch, der Sehnsucht hat, der Sehnsucht nach dem wahren Leben hat. Jesus sieht wirklich den Einzelnen, den Zachäus, da auf dem Baum sitzen. Er sieht ihn nicht nur, weil die Blätter da ein bisschen dünn sind, sondern er sieht den Zachäus mit seiner ganzen Not, mit seinen ganzen Fragen. Mensch, ich brauche diesen Jesus. Das spürt er. Ich brauche diesen Jesus, damit sich in meinem Leben was ändert. Du Zachäus, komm herunter, ich muss heute in deinem Hause einkehren. Das ist die Antwort auf seine Not, auf seine innere Situation. Und er nahm ihn auf mit Freuden. Das ist im Grunde schon die Sache gelaufen gewesen. Jetzt war es möglich, jetzt konnte er raus mit dem ganzen Inneren, mit dem, was er in sich aufgestaut hatte. Oder der reiche Jüngling. Jesus sah den reichen Jüngling, er sah in sein Herz und er sah, dass er dieses Geld festhalten wollte, was ihn gebunden hat und was ihn unfrei machte, dass er nicht zu Gott kommen konnte, dass er nicht zu Jesus kommen konnte. Und hier heißt es von Petrus und Johannes, sie sahen, das haben sie bei Jesus gelernt. Sie haben geöffnete Augen für den einen, der sie braucht und für den Jesus sie gebrauchen will. Sie nehmen den Gelähmten nicht nur in seiner äußeren, sondern auch in seiner inneren Not wahr. Im Urtext steht hier ein Wort, das meint ganz genau hinsehen. Mit dem erbarmenden Blick Jesu sehen sie nicht nur die Krankheit und die äußere Hilflosigkeit, sie sehen auch die verborgene Not, die Gottesferne, die verlorene Mitte seines Lebens. Sie sehen in dem hoffnungslosen Fall einen Menschen, für den Jesus auch gestorben und auferstanden ist. Einen, den Jesus lieb hat. Einen, der Jesus ganz wichtig ist. Und jetzt dürfen auch wir Jesus bitten, Herr, schenke mir geöffnete Augen, dass ich sehe, wo du mich gebrauchen möchtest. Dass ich sehe, wo ein anderer mich jetzt braucht. Dass vielleicht die einsame Frau in der Nachbarschaft, der einen Besuch guttun würde. Dass vielleicht der Mitschüler, der nach dem Sinn des Lebens fragt und mich eigentlich nur nervt den ganzen Tag und ich denke, was ist das für ein Loch? Ja? Anstatt dass wir auf ihn zugehen und sagen, du, lass uns doch einfach mal was zusammen unternehmen. Lass uns mal miteinander reden. Da ist einer, der gelähmt ist von der Angst und Depression, gelähmt von der Überforderung, gelähmt vom Leid und von Trauer, gelähmt von Schuld und Verlassenheit. Alles Gelähmte, denen es guttun würde, wenn einer ihre Not sähe und ihnen mit der Vollmacht Jesu begegnen und antworten würde. Ihre Not sähe. Und du hast Vollmacht. Du hast Vollmacht, weil unser Herr diese Vollmacht hat. Deswegen hast du sie auch. Aus dir selbst hast du sie nicht, aber von ihm hast du alles. Deshalb kann Petrus auch in tiefem Vertrauen auf die Vollmacht Jesu zu dem Gelähmten sagen, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Wir Christen haben so viel Vollmacht, wie wir die Kraft des Retters Christus haben. Oft geben wir freilich nicht, was wir haben und werden zu oberflächlichen Verteilern von Almosen. Das liegt meistens daran, dass wir nicht zu Jesus kommen, dass wir nicht sagen, Herr Jesus, mein Leben gehört dir. Du sollst in meinem Leben bestimmen und sagen, was du haben willst von mir. Du sollst mein Leben haben. Daran liegt das, dass wir diese Dinge zurückhalten, weil wir immer meinen, wir müssten das alles für uns behalten. Christus verteilt keine Almosen. Er wirkt Rettung für Zeit und Ewigkeit. Wo wir damit nicht mehr rechnen, machen wir unseren Herrn zum Lügner. Unser Herr ist wirklich der Retter und Heiland der Welt. Bei ihm gibt es keine Teilreparaturen, sondern Neubau, Neuschöpfung und Heilsvollendung. Das sind seine und darum auch unsere Ziele. Der Gelähmte erlebt die Rettung Jesu Christi. Sein kaputter Leib wird heil. Seine müde Seele verwandelt sich zu einem von Gott begeisterten Menschen. In sein Leben kommt eine unbeschreibliche Freude und mitreißende Bewegung. Das will Jesus in unserem Leben tun. Uns neu in Bewegung bringen, helfen, heilen und retten. Das dürfen wir auch gleich wieder erfahren, wenn wir in seiner Tischgemeinschaft beim Abendmahl zusammenkommen, wie gut er es mit uns meint, wie er in unserem Leben neue Kraft und tiefe Freude über seine Gegenwart wirkt. Wichtig für uns ist, dass wir nicht am Äußerlichen, am Schauwunder hängen bleiben. Sonst verlieren wir uns im Vorfeld. Wunder sind Hinweiszeichen, Wegweiser und Türöffner zum Evangelium. Ich habe Wunder erlebt in meinem Leben. Von denen kann ich erzählen. Aber es waren Türöffner zum Evangelium. Sie haben mir die Liebe Jesu geöffnet. Die Zeit der Wunder ist auch heute nicht vorbei. Und das größte Wunder ist, dass das Evangelium der Rettung bis heute verkündigt wird. Und du und ich uns dazu von Christus gebrauchen lassen und in seiner Vollmacht sogar verhärteten Menschenherzen dazu helfen können, dieses Evangelium zu entdecken und anzunehmen. Denn wer dieses Wort hört und annimmt, erlebt Auferweckung vom Tod, jetzt vom geistlichen Tod und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, vom ewigen Tod. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.